Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmann
und Gültekin Alkuyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz. Und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Sternstunde Anatolien, Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche sowie Musik. Und nun, meine Damen und Herren, eine kurze Durchsage. Die Sendereihe Highlights der türkischen Küche wurde ab heute, dem Montag, dem 11. Mai 2026, wieder in unser Radioprogramm aufgenommen. Und nun die Nachrichten.
US-Präsident Donald Trump hat Irans Antwort auf Washingtons jüngsten Vorschlag zur Beendigung des Konflikts als völlig inakzeptabel zurückgewiesen. Iranische Staatsmedien berichteten, Teheran habe seine Antwort über pakistanische Vermittler übermittelt. Die Antwort konzentrierte sich auf die Beendigung des Krieges zwischen den USA und Israel an mehreren Fronten, insbesondere im Libanon, und thematisierte auch die maritime Sicherheit.
Die Global Summit Flottille ist in Marmaris im Südwesten von Türkiye eingetroffen, nachdem sie von Israel bei dem Versuch, Hilfsgüter nach Gaza zu liefern, abgefangen worden war. Der Konvoi war am April 29. mit fast 308 Aktivisten an Bord in 38 Booten von Barcelona aus gestartet. Die türkischen Behörden haben mit der Registrierung der aus Kreta eintreffenden Aktivisten begonnen, während in Marmaris die rechtlichen und medizinischen Vorbereitungen weiterlaufen. Die türkische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Abfangs und der Inhaftierung türkischer Staatsbürger im Zusammenhang mit der Flottille eingeleitet.
Der israelische Generalstabschef Eyal Zamir erklärte, das israelische Militär benötige angesichts der anhaltenden Kämpfe an mehreren Fronten unverzüglich mehr Soldaten. Vor einem Ausschuss der Knesset sagte Zamir, der Fokus der Armee liege weiterhin auf den laufenden Operationen im Gazastreifen, im Libanon und im Iran. Seine Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund wachsender Spannungen um die wehrfällig ultraorthodoxe Juden der sogenannten Haredim. Trotz offizieller Waffenstillstände an einigen Fronten dauern die israelischen Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen in der Region an.
Bei einem Terroranschlag im Osten der Demokratischen Republik Kongo, für den die mit der Terrororganisation Daesh verbündeten alliierten demokratischen Kräfte ADF verantwortlich gemacht werden, sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Laut Behördenangaben galt der Angriff dem Dorf Biakato in der Provinz Ituri. Mehrere Zivilisten werden vermisst. Häuser und Motorräder wurden in Brand gesetzt, bevor mehrere Bewohner entführt wurden. Die ADF verübt seit Jahren tödliche Anschläge im Osten der Demokratischen Republik Kongo.
Hochrangige chinesische und US-amerikanische Beamte treffen sich diese Woche in Seoul im Vorfeld des erwarteten Gipfeltreffens zwischen Xi Jinping und Donald Trump. China gab bekannt, dass Vizepremier He Lifeng an den Wirtschafts- und Handelsgesprächen in Südkorea teilnehmen wird. US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte Gespräche vor seiner Abreise nach Peking. Trump wird voraussichtlich zu hochrangigen Gesprächen nach China reisen, bei denen es um Handelsspannungen, Taiwan und weitergehende geopolitische Konflikte gehen soll.
Bei Luft- und Artillerieangriffen der israelischen Besatzungsarmee auf Dörfer und Ortschaften im Süden des Libanon sind zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA setzte Israel unter Verletzung der am 17. April in Kraft getretenen Waffenruhe seine intensiven Angriffe auf die Region Sur, Bin Jubali, Majoun und Nabatia im Süden des Libanon fort. Bei einem Angriff mit einer bewaffneten Drohne auf das ländliche Gebiet der Ortschaft Kadrani im Bezirk Nabatia kam eine Person ums Leben, eine weitere wurde verletzt. Bei Angriffen im Bezirk Sur wurden zudem 13 Menschen verletzt, darunter 6 Kinder und 2 Frauen. Eine Person kam dabei ums Leben. Weiter wurde berichtet, dass in der Stadt Nabatia eine Person vor ihrem Geschäft Ziel eines Luftangriffs wurde. während die israelische Armee ihre Artillerieangriffe auf die Stadt Nabatir und deren Umgebung verstärkte, wurden auch die Ortschaft Kfar Romane sowie die Umgebung eines Elektrizitätswerks, das die Region mit Strom versorgt, angegriffen. Zahlreiche Wohngebiete in den Bezirken Sur, Bin Jubail und Majajun gerieten ebenfalls unter Luft- und Artilleriebeschuss. Es wurde zudem dokumentiert, wie die israelische Armee die Ortschaft Yamur al-Shakib im Bezirk Nabatir mit Phosphorbomben angriff. Der Einsatz von Phosphorbomben in dicht besiedelten zivilen Gebieten ist nach internationalem Recht verboten. Israel hatte diese Waffen bereits zuvor auch im Gazastreifen eingesetzt. Die israelische Armee hatte am 2. März massive Luftangriffe auf den Libanon begonnen und zahlreiche Ortschaften im Süden des Landes besetzt. Die libanesische Regierung erklärte in diesem Zeitraum, dass die Zahl der Binnenvertriebenen im Land die Marke von 1 Million überschritten habe.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die Zahl der Todesopfer durch die Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen seit Oktober 2023 ist auf 72.737 gestiegen. Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf den Gazastreifen trotz der Waffenruhe fort. In einer Erklärung des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden aktuelle Zahlen zu den Todesopfern seit Oktober 2023 andauernden Angriffe Israels veröffentlicht. Demnach wurden in den vergangenen 24 Stunden ein Toter sowie 4 Verletzte in Krankenhäuser im Gazastreifen eingeliefert. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober 2025 seien bei israelischen Angriffen 851 Menschen getötet und 2437 weitere verletzt worden. Zudem seien 77 Leichen aus den Trümmern geborgen worden. Die Gesamtzahl der Todesopfer infolge der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen seit Oktober 2023 sei damit auf 72.737 gestiegen. Die Zahl der Verletzten habe 172.539 erreicht. Weiterhin wird berichtet, dass sich noch tausende Leichen unter den Trümmern im Gazastreifen befinden.
Zum ersten Mal seit Beginn des US-israelischen und iranischen Krieges hat ein mit Flüssiggas LNG beladener Tanker aus Katar die Straße von Hormuz passiert. Nach Angaben internationaler Schifffahrtsverkehrsdaten erreichte der LNG-Tanker Al-Haratiyat aus Katar nach dem Auslaufen aus dem Hafen Ras Laffan die Straße von Hormuz und fuhr weiter in den Golf von Oman. Den Daten zufolge soll der nächste Zielhafen des Tankers Port Qasim in Pakistan sein. Die Straße von Hormuz, die von den globalen Energiemärkten aufmerksam beobachtet wird, ist insbesondere für Katar sowie andere Golfstaaten von entscheidender Bedeutung für den Energieexport. Katar hatte bereits im vergangenen Monat versucht, die LNG-Lieferung durch die Straße von Hormuz wieder aufzunehmen. Aufgrund der fehlenden Genehmigung durch den Iran mussten die Tanker jedoch umkehren. 2 LNG-Tanker, die im katarischen Hafen Ras Laffan beladen worden waren, änderten ihre Route kurz vor Erreichen der Straße von Hormuz und zogen sich in Gewässer vor den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück. Diese erste erfolgreiche Passage eines katarischen LNG-Tankers durch die Straße von Hormuz seit Beginn des Krieges gilt als von kritischer Bedeutung für die globalen Gasmärkte und insbesondere für die Abnehmerländer in Südasien.
Vor der Küste Tenerifas hat die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs Hondius begonnen, auf dem das Hunter-Virus ausgebrochen ist. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums wurden zunächst 14 Spanier am Hafen von Granadilla mit Booten an Land gebracht. Zuvor hatten medizinische Teams alle Menschen an Bord untersucht. Keiner der Passagiere und Crewmitglieder hat demnach Symptome. Auf dem Schiff befanden sich zuletzt etwa 150 Menschen aus 23 Ländern. Aufgrund der langen Inkubationszeit des Hunter-Virus gelten sie dennoch als Hochrisikokontakte. Den Transport der betroffenen Deutschen übernehmen nach Behördenangaben die Niederlande. Die Menschen sollen zunächst nach Eindhoven gebracht werden und von dort nach Frankfurt am Main transportiert, wie die deutsche Presseagentur meldet. 6 Menschen hatten sich auf dem Kreuzfahrtschiff nachweislich mit dem Hunter-Virus infiziert, 3 davon starben.
Der iranische Präsident Mesut Pezeshkian hat erklärt, dass Gespräche über Dialog und Verhandlung keine Kapitulation bedeuten, sondern vielmehr dem Ziel dienen, die Rechte des iranischen Volkes und die nationalen Interessen des Landes zu schützen. Wie die iranische Studentennachrichtenagentur ISNA berichtet, traf sich Pezeshkian in der Hauptstadt Teheran mit Verantwortlichen, die mit der Beseitigung der durch den Krieg entstandenen Schäden beauftragt sind. In seiner Rede betonte Pezeshkian die Bedeutung der Entschädigung der vom Krieg betroffenen Bevölkerung. Gespräche über Dialog und Verhandlungen bedeuten weder Kapitulation noch Rückzug, sondern dienten dem Schutz der Rechte des iranischen Volkes und der Interessen des Landes. Weiter erklärte Pezeshkian, dass sich das iranische Volk dem Feind nicht beugen werde. Zugleich hob er vor, dass die Regierung alles in ihrer Macht Stehende unternehme, um Bürgern zu helfen, deren Häuser bei den Angriffen beschädigt wurden.
Ein Gericht in Syrien hat einem Rangehohen Verantwortlichen aus dem Apparat des ehemaligen Machthabers Bashar al-Assad Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bei der Niederschlagung friedlicher Proteste im Jahr 2011 vorgeworfen. Sie waren die höchste Autorität in der Provinz Dara und sind direkt verantwortlich dafür, Befehle zum Töten, Verhaften und Foltern gegeben zu haben, sagte Richter Fakhr al-Din al-Arjan an den Angeklagten Atif Najib gewandt. Die Anklageverlesung wurde zum Teil live im Fernsehen übertragen. Najib, der frühere Geheimdienstchef der südsyrischen Provinz Dara, ist angeklagt, das gewaltsame Vorgehen gegen die friedlichen Proteste in Dara im Jahr 2011 organisiert zu haben. Dies war der Auslöser für den langjährigen Bürgerkrieg mit mehr als einer halben Million Toten. Der Prozess in Damaskus hatte im April mit formalen Vorbereitungen begonnen. Erstmal steht damit ein ranghoher Vertreter aus Assads Regierungszeit vor Gericht. Najib, ein Cousin Assads, war wenige Wochen nach dem Sturz des Machthabers in Syrien festgenommen worden.
Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Mardin 1990 Sport und Mula Sport zum Aufstieg in die Trendyol Super League gratuliert. In Beiträgen auf seinem Social Media Account auf N-Social gratulierte Präsident Erdogan den beiden Vereinen zum Aufstieg in die Trendyol Super League. In seinem Beitrag zu Mardin 1969 Sport schrieb Erdogan: Ich gratuliere Mardin 1969 Sport sowie all meinen Brüdern und Schwestern aus Mardin von Herzen zum Aufstieg in die Super League und wünsche bereits jetzt viel Erfolg für die kommende Saison. Auch Mula Sport beglückwünschte Erdogan in seinem Beitrag mit den Worten: Ich gratuliere Mula Sport sowie allen meinen Brüdern und Schwestern aus Mula von ganzem Herzen zum Aufstieg in die Super League infolge der heutigen Ergebnisse.
Meine Damen und Herren, Sie hörten Nachrichten.
Yaklaştır sana yavaş yavaş kendini bana. Al içine tekrar derinine sakla kat kasırgana. Yalan söyleme bak gözlerine bitmiş olamaz. Yokla ceplerini. Aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz. Aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başıma aşk kırıyorum hayata. Yokken hem de kop koyu için. İnan çok çalıştım bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için. Neyim var ki sanki senden başka? Hadi son bir kez. Ceplerini yokla, aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz. Aşkım aç kırılım hayata.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Sternstunde Anatolien.
Der Blick auf den Himmel in Anatolien beginnt sich in der Seldschukenzeit deutlich von den deutungszentrierten Vorstellungen der Antike zu unterscheiden. Während in der hethitischen und mesopotamischen Tradition Himmelsereignisse meist als Zeichen göttlichen Willens interpretiert wurden, wird der Himmel in Anatolien des 13. Jahrhunderts zunehmend als ein mathematisches System regelmäßig bewegter Körper verstanden. Dieser Wandel stellt nicht nur einen wissenschaftlichen Fortschritt dar, sondern auch eine geistige Neuausrichtung. Der Himmel ist nicht länger ein zu deutendes Omen, sondern eine berechenbare Ordnung. In der seldschukischen Zeit wird die Astronomie im Rahmen der theoretischen Himmelskunde behandelt, die unter dem Namen Ilm al-Haya bekannt ist. Diese Disziplin ist die anatolische Fortsetzung eines Erbes, dessen Wurzeln bis zur mathematischen Kosmologie des antiken Astronomen Ptolemaios zurückreichen und das in der islamischen Welt weiterentwickelt und vertieft wurde. Zur Erklärung der Bewegungen der Himmelskörper werden geometrische Modelle herangezogen. Planetenbahnen werden durch Kreisbewegungen und kombinierte Bewegungsmodelle beschrieben. Das Universum erscheint nicht als zufälliger Raum, sondern als in sich konstante Ordnung. Diese Sichtweise spiegelt das Vertrauen wider, dass der menschliche Verstand kosmische Struktur erfassen kann. Ein wesentlicher Aspekt dieses Verständnisses ist die bewusste Abgrenzung von astrologischen Deutungen. Obwohl in höfischen Kreisen die Tradition der Astrologie fortbesteht, konzentriert sich das in den Mätressen entwickelte astronomische Wissen auf Berechnungen, Geometrie und Beobachtungsgenauigkeit. Die Wissenschaft der Haya richtet ihren Fokus auf die Bestimmung von Positionen der Himmelskörper, die Erstellung von Kalendern und die Entwicklung mathematischer Modelle. Dadurch wird das Wissen über den Himmel nicht mehr als Mittel zur Schicksalsdeutung verstanden, sondern als messbare Naturerkenntnis. Diese wissenschaftliche Ausrichtung entspricht nicht allein theoretischer Neugier. Die Bedürfnisse der gesellschaftlichen Ordnung machen astronomisches Wissen zu einer praktischen Notwendigkeit. Die Regelung der Zeit, die Abstimmung von Mond- und Sonnenzyklen mit dem Kalender sowie die Bestimmung von Richtungen beruhen direkt auf astronomischen Berechnungen. So wird Astronomie von einer abstrakten intellektuellen Beschäftigung zu einem technischen Instrument der öffentlichen Ordnung. Das Wissen über den Himmel wird zu einem unsichtbaren, aber strukturierenden Element des Alltags. In der seldschukischen Kosmologie wird das Universum als ein geordnetes System ineinander verschachtelter Sphären gedacht. Die Erde befindet sich im Zentrum. Mond, Planeten und Fixsterne bewegen sich auf unterschiedlichen Sphären. Dieses Modell ist eine Fortführung der ptolemäischen Tradition, die in der islamischen Welt über Jahrhunderte hinweg weiterentwickelt wurde. Die kreisförmige Bewegung der Himmelskörper steht für Vollkommenheit und Ordnung, während die Veränderungen und Unregelmäßigkeiten auf der Erde als niedriges Niveau betrachtet werden. Kosmologie bietet somit nicht nur eine physikalische Erklärung, sondern auch eine hierarchische Vorstellung des Universums. Diese Idee von Ordnung wirkt sich auch auf ästhetische und intellektuelle Bereiche aus. Symmetrie, Zentralität und kreisförmige Formen sind nicht bloß architektonische Entscheidungen, sondern kulturelle Ausdrucksformen eines kosmischen Ordnungsdenkens. Die Bewunderung für die mathematische Struktur des Universums spiegelt sich im Streben nach Maß und Proportion in menschengeschaffenen Räumen wider. Dennoch führt dieser Einfluss nicht unmittelbar zu einer Astronomiearchitektur, sondern zeigt sich eher als Spiegel des geistigen Klimas der Epoche in der architektonischen Sprache. Anatolien ist in dieser Zeit weniger ein Zentrum der Produktion astronomischen Wissens
als vielmehr ein Raum der Weitergabe und Kontinuität. Obwohl es keine direkte Fortsetzung der Observatoriumstradition aus Iran und Zentralasien darstellt, bewahren die Bildungsinstitutionen der seldschukischen Städte die Texte dieses wissenschaftlichen Erbes. Die Werke von Gelehrten wie Nasr ad-Din at-Tusi sind in gebildeten Kreisen bekannt und werden gelehrt. Dadurch wird Anatolien von einer Randzone des Wissens zu einem etablierten Raum des Lehrens. Dieses geistige und wissenschaftliche Umfeld beginnt bald, symbolische Entsprechungen in der Architektur zu finden. In einigen seldschukischen Bauwerken schaffen Elemente wie zentrale Öffnungen, große Kuppeln und die kontrollierte Nutzung von Licht Voraussetzung für spätere Deutungen im Zusammenhang mit dem Himmel. Auch wenn diese Gebäude nicht primär für astronomische Beobachtungen errichtet wurden, verleiht die kosmische Ordnungsvorstellung der Zeit solche architektonischen Entscheidungen zusätzliche Bedeutung. Der Himmel wird so nicht nur als äußeres Phänomen wahrgenommen, sondern durch gedankliche Assoziationen zu einem Teil des Raumes. Eine in Kirchheir errichtete Medresse wurde in späteren volkstümlichen Erzählungen mit Himmelsbeobachtungen in Verbindung gebracht. Ein Bauwerk in Sivas wurde aufgrund seiner Farbe und Verzierungen mit dem Begriff des Himmels assoziiert. Auch wenn solche Deutungen eher das kulturelle Gedächtnis als die ursprüngliche Funktion widerspiegeln, zeigen sie doch einen wichtigen mentalen Wandel. Der Himmel befindet sich nun im Zentrum der geistigen Welt des seldschukischen Menschen. Das Interesse am Himmel ist in dieser Zeit weniger Ausdruck mysteriöser Bewunderung als vielmehr das Bestreben, Ordnung zu verstehen. Die Bewegungen der Himmelskörper gelten nicht als unlösbares Geheimnis, sondern als mit mathematischen Modellen erklärbare Naturphänomene. Das Universum wird wie ein funktionierender Mechanismus gedacht, dessen Verständnis Maß, Proportion und Berechnung erfordert. Diese Sichtweise verändert auch die Stellung des Menschen im Kosmos. Er ist nicht länger ein passiver Beobachter, sondern ein Subjekt, das misst, berechnet und zu verstehen sucht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Seldschukenzeit eine Phase tiefgreifender geistiger Transformation darstellt, in der der Himmel vom Bereich der Weissagung in den Bereich der Berechnung überführt wird. Während diese Entwicklung die Wissenschaft eng mit gesellschaftlichen Bedürfnissen verknüpft, formt sie zugleich ein neues Verständnis des Universums, das auf Ordnung und Maß basiert. Auch wenn sie diese Denkweise noch nicht vollständig in der Architektur manifestiert hat, wird sie sich bald deutlicher in Bauwerken und Bildungsinstitutionen widerspiegeln. Das Wissen über den Himmel hat im Denken seine Reife erreicht und steht nun an der Schwelle, institutionelle und architektonische Ausdrucksformen zu gewinnen. Der nächste Schritt wird darin bestehen, zu verfolgen, wie diese Vorstellungen in den steinernen Strukturen Anatoliens sichtbar werden.
Sternstunde Anatolien.
İçimde oldu. içimde oldu olalı yarım kaldım. Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum. Anlamı olmayan bütün aşklarda hep bizi yaşıyorum. Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum. Anlamı olmayan bütün aşklarda hep bizi yaşıyorum. Ben sevdim seni, pişman ettin. Hem bana hem kendine eziyet ettin. Bilmeden sevdim seni, pişman ettin. Hem bana hem kendine eziyet ettin. Anlatılmaz bir duygu bu, neden Allah'ım? Bu aşk içimde oldu olalı yarım kaldım. Anlatılmaz bir duygu bu, neden Allah'ım? Bu aşk içimde oldu olalı yarım kaldım. Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum. Anlamı olmayan bütün aşklarda hep bizi yaşıyorum. Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum. Anlamı olmayan bütün aşklarda hep bizi yaşıyorum.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Es gibt eine Stimme, die die Nacht durchbricht. Manchmal gleitet sie von einem Berghang herab, manchmal hallt sie durch die endlosen Steppen wieder und manchmal findet sie ihren Platz in einer Dorfstube, in einer Hochzeitsmenge oder im Lärm einer Stadt. Diese Stimme entsteht dort, wo Wort und Saz miteinander verschmelzen. Diese Stimme ist das Gedächtnis eines Volkes. Heute folgen wir genau dieser Stimme, die aus den Wurzeln emporsteigt. Unser Weg führt uns zur Aşık-Tradition der Aserbaidschan-Türken, die seit Jahrhunderten im Iran lebt. Die im Iran lebenden Aserbaidschan-Türken sind Träger einer uralten Kultur mit tiefen Wurzeln. Von Tabriz bis Ardabil, von Urmia bis Sandschan, von Hamedan bis Khorasan erstreckt sich ein weites Gebiet, in dem Sprache, Wort und Musik untrennbar miteinander verwoben sind. In dieser Geografie ist ein Volkslied nicht nur eine Melodie, es ist eine Erinnerung, ein Widerstand, eine Identität. Und die kraftvollste Stimme dieser Identität sind die Aşıks. Aşık. Dieses Wort beschreibt nicht nur einen Künstler, sondern eine ganze Tradition, eine Lebensweise. Ein Aşık ist ein Reisender mit seiner Saz auf der Schulter. Doch seine Reise führt nicht nur durch Räume, sondern auch durch die Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Er ist ein Dichter, der Gefühle mit Worten webt. Er ist ein Erzähler, der Geschichten lebendig hält. Er ist ein Hüter des Gedächtnisses, der das in Erinnerung ruft, was vergessen werden soll. Die Aschik-Tradition unter den Aserbaidschan-Türken im Iran besteht seit Jahrhunderten als eine der stärksten Strömungen der mündlichen Kultur fort. Diese Tradition produziert nicht nur Musik, sondern bewahrt auch das kollektive Gedächtnis und bildet eine Brücke zwischen den Generationen. Jedes Lied eines Aschiks ist im Grunde eine Erzählung, die von der Vergangenheit bis in die Gegenwart reicht. In dieser Region leben Aschiks nicht nur auf Bühnen, sondern mitten im Leben, bei Hochzeiten, Festen, Versammlungen und in Dorfstuben. Überall, wo Menschen zusammenkommen, erklingt die Saz. Denn der Aschik ist nicht vom Volk getrennt. Im Gegenteil, er entsteht aus dem Volk und kehrt wieder zu ihm zurück. Die Aschik-Tradition lebt durch die Meister-Schüler-Beziehung. Jeder Aschik hat einen Meister. Und diese Verbindung besteht nicht nur aus technischer Ausbildung. Während der Schüler das Saz-Spiel erlernt, lernt er zugleich Geduld, Respekt, das richtige Maß der Worte und die Kunst des Zuhörens. Dieser Prozess ist ebenso eine moralische Erziehung wie eine künstlerische Ausbildung. Mit der Zeit findet der Schüler seine eigene Stimme und wird zum neuen Träger der Tradition, Saz. Sie ist das wichtigste Instrument im Herzen dieser Tradition. Ihre Saiten schwingen nicht nur, sie sprechen. Jede Saite trägt eine Emotion, eine Erinnerung, eine Geschichte. Wenn der Aschik seine Saz berührt, geht er über Worte hinaus und beginnt, die Sprache der Gefühle zu sprechen. Die Aschiks der Aserbaidschan-Türken im Iran tragen ein reiches erzählerisches Repertoire in sich. Epen, Volksgeschichten, Liebeslieder, Klagelieder. Manchmal wird der Kampf eines Helden erzählt, manchmal die Geschichte einer unerfüllten Liebe und manchmal legt sich der tiefe Schmerz einer Trennung auf die Saiten der Saz. Diese Erzählungen gehören nicht nur der Vergangenheit an, sie erwachen im Herzen jedes Zuhörers neu zum Leben. In dieser Tradition ist die Natur ein wesentliches Ausdrucksmittel. Berge, Ebenen, Winde, Gewässer, sie alle werden zu Symbolen, zu einer Sprache. Der Aschik drückt seine Gefühle über die Natur aus, er vergleicht die Liebe mit einem Berg, erzählt die Trennung durch den Wind und lässt die Hoffnung wie Wasser durch seine Verse fließen. So entsteht eine tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur. Die Aschik-Tradition der Aserbaidschan-Türken im Iran ist nicht nur eine individuelle Kunstform, sondern auch ein Raum des kollektiven Gedächtnisses. Dank dieser Tradition werden die Schmerzen, Freuden und Kämpfe der Vergangenheit nicht vergessen, Migrationen, Trennungen, Verluste und Widerstände leben in den Saiten der Saz weiter. Die Zeit hat sich verändert, Städte sind gewachsen, das Leben ist schneller geworden. Doch die Stimme des Aschiks hat es geschafft, in diesem Wandel weiter zu bestehen. Heute gibt es Bühnen, Festivals und Aufnahmetechnik, doch das Wesen der Aschik-Tradition ist gleich geblieben. Denn sie ist nicht nur eine Musikform, sondern ein Seelenzustand. Auch heute leben in vielen Regionen des Iran Aschiks weiter. Junge Menschen lernen an der Seite ihrer Meister die Feinheiten von Saz und Wort, kommen in Aschik-Versammlungen zusammen, führen Wortgefechte, erzählen Geschichten und geben diese uralte Tradition von Generation zu Generation weiter. Diese improvisierten Wortduelle, in denen sich Intelligenz und Meisterschaft verbinden, ziehen die Zuhörer sowohl durch ihre Lehrhaftigkeit als auch durch ihre Wirkungskraft in ihren Bann. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Nacht haben wir der Aschik-Tradition der Aserbaidschan-Türken im Iran gelauscht und erkannt, dass das wahre Gedächtnis eines Volkes nicht nur in Büchern existiert, sondern in den Saiten des Saz, in der Tiefe der Worte und in lebendigen Stimmen weiterlebt. Schließen Sie nun Ihre Augen. Stellen Sie sich den Klang einer Saz aus der Ferne vor. Vielleicht in einem Dorf, vielleicht in einer Stadt, vielleicht auf einer Hochzeit. Doch irgendwo spielt sie noch immer und diese Stimme sagt, Ich bin die Vergangenheit. Ich bin die Gegenwart. Ich bin die Stimme, die aus den Wurzeln emporsteigt.
Vermächtnis der türkischen Völker. Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Highlights der türkischen Küche.
Highlights der türkischen Küche. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem brandneuen Programm Highlights der türkischen Küche. In unserem neuen Programm werden wir Ihnen erzählen, was überhaupt türkische Küche und türkische Esskultur bedeuten. Zudem wird es auch ein Thema sein, das in Türkei entgegen verbreiteter Meinung sich die Streetfood-Kultur wohl entwickelt hat und viele Speisen in sogenannten mobilen Restaurants gegessen werden. Hier sollte die beliebteste kulinarische Köstlichkeit Kokoreç wohl erwähnt werden. Kurz erklärt, handelt es sich bei dem Kokoreç um gegrillten Lahmdarm und ist in der Türkei der beliebteste Straßensnack überhaupt. Ein weiteres Beispiel für die türkische Streetfood-Kultur ist Brot mit Fisch, das vor allem in Istanbul sehr beliebt ist und gerne verzehrt wird. Wir werden Ihnen auch über die Bedeutung des gemeinsamen Dinierens in Türkei erzählen. Sich mit der Familie, Verwandten und Freunden am Tisch zu versammeln und ein ausgiebiges Mahl einzunehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Lebens in Türkei. Sie werden in diesem Programm auch erfahren, wie wichtig das Frühstück für die Türken, vor allem an den Wochenenden, ist. Wir werden Ihnen zudem verraten, was bei einem typisch türkischen Frühstück nicht fehlen darf. In diesem Programm werden wir Ihnen auch über die Leckereien mit dem Innereien aus den Tieren erzählen. Dabei auch natürlich die Rezepte dafür geben. Wir werden auch über das besondere Highlight der türkischen Küche, den Süßspeisen und Gebäcken, erzählen. Sie werden in diesem Programm die Rezepte für die besonderen Highlights der türkischen Süßspeisen erfahren. Wir wollen in diesem Programm auch über die besonderen Gerichte von verschiedenen Regionen erzählen und hierbei vor allem die als Städte der Gastronomie bekannten Adana, Gaziantep, Hatay, Konya, Şanlıurfa ganz besonders hervorheben. In dem Programm werden wir Ihnen auch über die beliebtesten und leckersten Vorspeisen der türkischen Küche erzählen und natürlich auch Rezepte geben. Kommen wir nun dazu, was die türkische Küche bedeutet. Die türkische Küche ist weit über dem Döner hinaus, woran die Europäer denken, wenn die Rede von der türkischen Küche ist. Die türkischen Gerichte und typisch türkische Zutaten sind ziemlich gut für eine ausgewogene und sportausgerichtete Ernährungsweise. Die türkische Küche ist eine perfekte Küche der Synthese und Fusion. In ihrer Struktur befindet sich der Hauch von Geschmäckern der sumerischen, hethitischen, anatolischen Zivilisationen sowie der seldschukischen, osmanischen und ein wenig der armenischen, jüdischen, arabischen und kaukasischen Kulturen. Daher ist die türkische Küche eine der beachtenswertesten Stationen für Geschmack und Gesundheit. Jeder, der von sich behauptet, dass er die Küche versteht und eine Leidenschaft für besondere Geschmäcker hat, sollte auf jeden Fall die türkische Küche kennenlernen. Kommen wir nun zum Mythos Döner. Streng genommen ist der Döner, der in Europa, vor allem in Deutschland, fast in jeder Ecke zu finden ist und als eine sehr beliebte türkische Spezialität bekannt ist, kein Bestandteil der typischen türkischen Küche. In Türkei gab es schon seit langem gegrilltes Fleisch oder Gemüse als Beilage. Aber dabei handelt es sich um eine gehobene Mahlzeit, sondern nicht um ein Fastfood, wie dem in Europa angebotenen Döner zwischen Brot mit Soße und Pommes. Was ist nun türkische Küche? Grundsätzlich kann man sagen, dass die türkische Küche über viele Jahrhunderte hinweg durch die mediterrane Küche beeinflusst wurde. Daher finden sich in vielen türkischen Rezepten bekannte gesunde Zutaten wie Knoblauch oder Olivenöl. Es ist bekannt, dass dieses Duo sehr gesund und gut gegen Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzinfarkt oder auch Dickdarmkrebs ist. Weitere gesunde Zutaten in der türkischen Küche, die in einem Gericht nicht fehlen dürfen, sind Kreuzkümmel, Minze und Petersilie. Es sollte auch erwähnt werden, dass in der türkischen Küche viele Gerichte mit Linsen und Bulgur zubereitet werden, die hohen Nährwert haben. Für geistige und körperliche Entwicklungen sind Linsen wichtige Nahrungsquellen. Die Linse stärkt das Immunsystem und schützt dadurch gegen Krankheiten. Unterdessen vermehren rote Linsen die Muttermilch und helfen zudem der Verdauung. Linsen sind auch eine pflanzliche Eiweißwunderquelle. Linsen sind reich an Vitaminen A, B12 und D und daneben die Mineralien Eisen, Calcium, Mangan, Kupfer, Zink und Phosphor. Es gibt in der türkischen Küche sehr viele Speisen, die mit Linsen vorbereitet werden, vor allem die Suppen. Dabei ist der mit roter Linsen zubereiteten Suppe Mercimek Çorbası als rote Linsensuppe ein besonderer Platz einzuräumen. In der türkischen Küche gibt es aber auch Suppen, die mit grünen Linsen zubereitet werden. Übrigens sind grüne Linsen sehr reich an Proteinen und verringern das Risiko an Diabetes, Adipositas, Krebs oder am Herz erkrankt zu werden. Ein weiteres Wundernahrungsmittel der türkischen Küche ist Bulgur. Man kann den Bulgur als vorbehandelten Weizen mit hohem Eiweiß- und Ballaststoffanteil und wenig Fettgehalt definieren. Bulgur ist reich an Fasern, die dafür bekannt sind, das Fett im Blut zu senken. Das Vitamin B1 im Bulgur spielt beim Nerven- und Verdauungssystem eine wichtige Rolle. Bulgur wird in zahlreichen Gerichten der türkischen Küche verwendet und gerne mit viel frischem Gemüse kombiniert und ist sehr gesund. Neben den gesunden, leckeren und mit Olivenöl zubereiteten türkischen Spezialitäten ist einem Getränk, der vor allem sehr gesund und mit hohem Nährwert ist, ein besonderer Platz einzuräumen. Ja, Sie haben es richtig erraten, es geht um den Ayran. Ayran besteht allein aus Joghurt, Wasser und Salz, schmeckt aber erst einmal unglaublich lecker. Das Getränk hat nur rund 35 Kilokalorien pro 100 Gramm und ist damit unter der Erfrischungs-, vor allem aber auch unter dem Joghurtgetränken im Grunde konkurrenzlos. Pluspunkte gehen vor allem für die Sportler, denn in 100 Gramm Ayran sind je 2 Gramm Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett und vor allem auch die Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten. Natrium und Kalium helfen bei der Weiterleitung von den Nervenimpulsen und sind für die Arbeit der Muskeln essentiell. Calcium und Phosphor wiederum helfen beim Aufbau und bei der Festigung von Knochen und Zähnen. Und das Salz im Ayran kann sogar direkt nach dem Sport dabei helfen, den durch die körperliche Ertüchtigung und das Schwitzen gesunkenen Salzgehalt des Körpers wieder auszugleichen. Gegen Ende unserer Sendung möchten wir Ihnen das Rezept für das besondere Highlight der türkischen Küche, dem Kuru Fasulye, also dem türkischen Bohneneintopf, geben. Kuru Fasulye ist ein Eintopf, dessen Hauptzutat weiße Bohnen sind. Es gilt als eines der türkischen Nationalgerichte und es gibt dieses Gericht nicht nur zu Hause, sondern sehr häufig auch im Restaurant. Jede Region der Türkei hat ihr spezielles Rezept von Kuru Fasulye, was eigentlich getrocknete Bohnen bedeutet. Man kann Kuru Fasulye als Suppe, aber auch etwas dicker als Beigabe zu Reis oder zu Fladenbrot servieren. Nun zu der Zubereitung von Kuru Fasulye. Erst die Zutaten. 200 Gramm weiße Bohnen, etwas Salzwasser zum Einweichen, eine große Zwiebel, eine kleine Dose Tomatenmark, nach Bedarf Pflanzenöl, 1,5 Liter Wasser, eine Prise Salz und Pfeffer, eine Prise Paprikapulver rosenscharf, 2 Esslöffel Wasser. Wiederholung der Zutaten: 200 Gramm weiße Bohnen, etwas Salzwasser zum Einweichen, eine große Zwiebel, eine kleine Dose Tomatenmark, nach Bedarf Pflanzenöl, 1,5 Liter Wasser, eine Prise Salz und Pfeffer, eine Prise Paprikapulver rosenscharf, 2 Esslöffel Wasser. Die Bohnen werden am Vorabend im warmen Wasser eingeweicht und über Nacht ziehen gelassen. Am anderen Tag wird das Einweichwasser abgegossen, die Bohnen abgespült und weich gekocht. Sie sollten zwar weich, aber doch etwas bissfest sein. Bei weißen Bohnen aus der Dose oder dem Glas entfällt dieser Schritt. Während der Kochzeit werden Tomaten gehäutet, Zwiebeln geschält und gehackt, Peperoni entkernt und in Ringe zerschnitten. Diese Zutaten werden in Butter und in Tomatenmark angeschwitzt. Dann werden die weichen Bohnen dazugegeben, alles behutsam gemischt und mit Wasser aufgefüllt, bis es bedeckt ist. Mit Salz, Pfeffer, Pulbiber und eventuell Chiliflocken wird gewürzt und die Kohlfasolie noch kurze Zeit weitergeköchelt, bis sich alle Aromen vereint haben. Sie hörten die erste Ausgabe unserer Sendereihe mit dem Titel Highlights der türkischen Küche. Wir hoffen, Sie bei einem anderen leckeren Rezept begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören!
Highlights der türkischen Küche. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
Дюфлет зъри и Турција.
这里是 土耳其 之声广播电台.
Инджа Анкара, Радио Садае Турција.
Да, Турција радио да.
Хосуме Турција и дайна Радио Гаяна.
Петерчия радио Садбури Туркия Стма.
Овода Туркия Вюни радиосо.
Аич радио Воча Туркия.
Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия Овоза.
Гитлеяр Туркияның Пети радиосы.
Е Садай Туркия.
Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
Эво Ифонетис Туркия.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Giderebi Amuriyet Türkiye.
İni Adela Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radiosu.
İt Türkiye hangi radio ya?
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.